Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dieser Podcast von FAMPLUS soll Sie bei genau diesem Thema unterstützen. In allen Lebenslagen immer wieder verschiedene Fokusthemen und immer wieder passende Experten. Der Podcast für Berufstätige zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Schön, dass ihr heute dabei seid zu unserem neuen Podcast, und ich würde das Thema gerne mit einem Satz einleiten, den ich gelesen habe. Sucht ist kein Schicksal, es ist eine Erkrankung, die wir gemeinsam bewältigen können, und das gibt echt Hoffnung, wie ich finde, und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin ist sie auch noch, Claudia Ostermeier. Schön, dass du da bist, Claudia.
Ja, hallo.
Sag mal, wenn du in so einer Runde stehen würdest, vielleicht lockere Atmosphäre auf einer Party, wie würdest du den Menschen erklären, was Sucht eigentlich ist?
Sucht ist eine schwere psychische Erkrankung. Der Süchtige gerät so langsam in eine Sucht rein. Also ich denke, Süchtige wissen schon immer ab einem gewissen Zeitpunkt, dass sie zum Beispiel jetzt zu viel trinken, dass eine Schwelle überschritten ist und sie ein Problem haben. Das Schwierige ist, sich das einzugestehen. Also das ist mit das Allerschwerste bei einer Suchterkrankung, sich einzugestehen, dass man eben suchtkrank ist. Da setzen dann auch die Therapien an. Aber ja, was ist Sucht? Also wenn wir mal von der Definition ausgehen, es gibt Kriterien, die erfüllt sein müssen, um von einer Suchterkrankung zu sprechen. Allgemeinhin meint man ja immer, es ist die Menge an Alkohol, die jemand trinkt, dass das so ein Kriterium sei. Das ist es aber gar nicht. Es spielt tatsächlich gar nicht so sehr die Rolle, welche Mengen getrunken werden an Alkohol, sondern es gibt Kriterien, zum Beispiel eines davon ist der sogenannte Suchtdruck, also so das starke Verlangen zu trinken, obwohl man sich vielleicht vorgenommen hat, heute trinke ich nichts, wird das Verlangen immer stärker und man kann nicht mehr widerstehen. Das ist ein Kriterium. Entzugserscheinungen zum Beispiel, wobei auch die nicht jeder Abhängige hat, kann aber sein. Und der Kontrollverlust, das ist sicher ein Kriterium, das ganz viele mit Alkohol in Verbindung bringen. Kontrollverlust nämlich, man kann nicht aufhören zu trinken, wenn man mal angefangen hat. Also man kann nicht mehr selber die Menge bestimmen.
Oh, okay. Dann lass uns doch genau die drei Punkte einfach mal durchgehen. Wir sind mittendrin im Thema, würde ich sagen. Ihr merkt, es geht vorrangig heute um das Thema Alkoholsucht, Alkoholabhängigkeit. Verlangen, hast du gesagt. Ich mache mal so eine Szene. Also schöner Sommerabend, es ist Freitagabend und man denkt, ach, jetzt leiten wir mal das Wochenende ein, ne? Und dann schenkt man sich vielleicht in den Abendstunden schön Weißwein ein. Und das macht man halt jeden Freitag. Geht es schon in so eine Suchtrichtung? Würdest du sagen, das ist schon so ein erstes Warnsignal?
Ja, natürlich fängt eine Sucht mit einer Gewöhnung an. Also bevor eine Sucht wirklich da ist, passieren natürlich Gewöhnungsprozesse. Und jetzt jeden Freitag, das ist dann eine Gewöhnung. Wobei, ja, letztendlich ist es ja so, wir leben in einer Kultur und in einer Gesellschaft, in der Alkohol dazugehört. Von dem her muss eigentlich jeder von uns lernen, auch damit klarzukommen und umzugehen. Was ja für die meisten auch kein Problem ist. Also die WHO, oder letztendlich ist es so, dass man heutzutage ja auch sagt, es gibt eigentlich gar keinen unkritischen Alkoholkonsum. Also es gibt eigentlich keinen Konsum, der unschädlich ist. Das ist sicherlich ein schwieriges Thema, weil das Trinken ja auch so weit verbreitet ist und die meisten Menschen ja auch kein Problem damit haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist schon ein Problem, wenn jemand jeden Freitagabend trinkt. Nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Da würde noch vieles dazukommen.
Okay, zum Beispiel. dann wahrscheinlich die Entzugserscheinungen am nächsten Tag, oder? Weil
Die kommen nicht, wenn man einmal die Woche ein
okay.
Glas Weißwein trinkt. Nee, nee, die kommen erst viel später. Im Laufe von einer Suchterkrankung kommen die später, die sind noch nicht so früh dran. In der Regel ist es ja so, es wird halt immer öfter getrunken. Also bei ganz vielen, sage ich mal, Suchtkarrieren, wenn man dann mit den Leuten spricht, ist es schon so, dass viele sagen, ja, das ging jahrelang eigentlich sozial ganz unauffällig. Ich nenne es jetzt mal so, sozial ganz unauffällig, das Trinken im Rahmen, ja, so im gesellschaftlichen Rahmen. Also eine Suchterkrankung ist meistens eine Erkrankung, die sich über Jahre entwickelt. Also nicht Monate und Wochen, sondern über Jahre. Da ist es gut möglich, dass jemand jahrelang relativ unauffällig, ja, Alkohol konsumiert, Alkohol trinkt und erst im Laufe der Zeit eben immer mehr, immer häufiger trinkt, ja, also so die Menge steigert und die Trinktage. Also das ist ein, sagen wir mal, schleichender Prozess in der Regel. Es gibt schon auch die Verläufe, da fängt jemand an zu trinken und wird relativ schnell abhängig und trinkt schnell in großen Mengen. Das gibt es auch. Also es ist ein ganz breites
Ja.
Feld, ja.
Ja, das glaube ich. Weißt du, was ich ganz erstaunlich fand? So im Freundeskreis, wir saßen am Wochenende mit einigen Leuten zusammen und haben gesagt, Mensch, ich habe eine ganz tolle Podcast-Sendung. Da geht es um Sucht und um Alkohol. Und da fing es an. Dann haben wir in der Runde, während wir alle ein Sektchen, ein Bierchen, ein Weinchen in der Hand hatten, haben wir über dieses Thema diskutiert. Und ein, zwei Freundinnen sagten auch, oh, ganz ehrlich, ich glaube, da darf ich gar nicht zuhören. Da würde mir wahrscheinlich bewusst werden, dass wir da alle irgendwie so ein kleines Problem haben. Wir haben das so locker besprochen, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass wir keins haben. Aber wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, kommst du wirklich ins Grübeln, ja? Also das fand ich total krass, dass ich auch dachte, du sagst Verlangen. Ich dachte eben tatsächlich an dieses Verlangen bei einem tollen Fußballspiel, was man guckt, ein Bier zu trinken, da gehört Bier einfach dazu, ja. Und es ist ja auch, sagt man nicht auch, so eine gesellschaftlich anerkannte Sucht, dieser Alkoholismus?
Also sagen wir mal, Alkohol trinken ist gesellschaftlich anerkannt und üblich. Eine anerkannte Krankheit.
Nee, es war falsch ausgedrückt von mir wahrscheinlich. Also
Ja.
Genuss von Alkohol, das ist halt in der Gesellschaft so normal. Da ist es
Ja, das ist so
manchmal
normal. Ja.
eher unnormal, wenn jemand das total kategorisch ablehnt, ne? Gut, Kontrollverlust, klar, hattest du als dritten Punkt genannt. Was können denn mögliche Entzugserscheinungen sein? Also ich würde ja ganz gerne mit diesem Podcast auch bewirken, dass Menschen vielleicht über sich selbst nachdenken. Deswegen Thema Entzugserscheinung. Was kann das sein?
Also die klassischen Entzugserscheinungen, die sicher jeder ja, aus Filmen kennt, ist so das berühmte Händeflattern, Zittern, das Zittern der Hände morgens. Und zwar über die Nacht, wenn jemand nachts nicht trinkt, dann fällt ja der Alkoholpegel im Blut ab. Dann ist weniger Alkohol im Blut als jetzt vielleicht sonst ja, so üblich. Deswegen sind Entzugserscheinungen in der Regel morgens, muss aber nicht so sein, kann auch anders sein. Also das Händeflattern, Zittern sind sichtbare Entzugserscheinungen. Schwitzen kann auch sichtbar sein. Unruhe, Schlafprobleme. Also das sind eigentlich so die klassischen Entzugserscheinungen. Eine Unruhe, Schlafstörungen, ja.
Kannst du mal grob sagen, wann diese klassischen Entzugserscheinungen auftreten? Also wie viel Alkohol muss ich da über welchen Zeitraum getrunken haben, damit solche ersten Entzugserscheinungen einsetzen? Oder ist das ganz individuell, vielleicht auch von der körperlichen Verfassung abhängig?
Ja, das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Aber in der Regel treten Entzugserscheinungen auf, wenn jemand über einen längeren Zeitraum täglich Alkohol trinkt.
Oh
Die
ja.
Menge spielt jetzt noch nicht mal, ja, schon größere Mengen. Ja, also, weil dann gewöhnt sich der Körper dran, unter dieser Alkoholmenge zu funktionieren, sage ich mal. Man funktioniert so und wenn der Alkoholspiegel im Blut dann eben abfällt, dann fehlt er dem Körper und er signalisiert, mir fehlt was. Ja. Also Unruhe, Zittern, das sind die häufigsten Entzugserscheinungen. Ein Entzug, das muss man eben der Vollständigkeit halber auch sagen, kann sehr gefährlich sein. Also wenn jemand abhängig ist, sollte man eigentlich nicht selber entziehen, weil was kann in dem Entzug passieren? Es kann auch ein Delir auftreten. Also genau, also Wahnzustände, Halluzinationen, das kann alles auch sein. Das sind dann schon sehr schwerwiegende Entzugserscheinungen, die natürlich medizinisch behandelt werden müssen. Krampfanfälle können auftreten, also epileptische Krampfanfälle. Das sind also schwere Entzugserscheinungen, die ja, sind sicherlich jetzt nicht so die ersten Symptome, aber grundsätzlich weiß man es einfach nicht, wie der Körper auf einen Alkoholentzug reagiert.
Genau, also über die Entgiftung und die Behandlung und Therapie, da sprechen wir auf jeden Fall. Du bist ja auch tätig für die KPB-Fachambulanz, das heißt klientenzentriert in Beratung. Bundesweit irgendwie die erste Einrichtung in den 90ern, glaube ich, oder sogar 90 direkt. Da kommen wir tatsächlich noch drauf. Da gibt es auch Entzug ambulant ohne Wartezeit, habe ich gelesen. Aber das besprechen wir gleich noch. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und zwar so ein bisschen auf Vorurteile und Missverständnisse zurückkommen. Können grundsätzlich alle Menschen abhängig werden? Oder würdest
Ja,
du sagen, ja?
grundsätzlich schon. Vielleicht hole ich an der Stelle ein bisschen
Gerne.
aus. Es passiert im Laufe der Zeit, also wie soll ich sagen, im Gehirn passieren viele Prozesse während des Trinkens. Also Alkohol, das muss man ja auch so klar sagen, einerseits gesellschaftlich anerkannt, aber Alkohol ist einfach ein zentral wirkendes Nervengift. Das muss man sich klar machen, es ist ein Nervengift. Das heißt, Alkohol wirkt sehr schnell im Gehirn. Und was passiert da? Also zum Beispiel, ist das Belohnungszentrum betroffen. Man spricht ja auch von einem Suchtgedächtnis im Gehirn. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen wie ja, eine klare Struktur oder Region, aber das ist etwas, was entsteht über die Jahre, wenn jemand regelmäßig trinkt. Und zwar, wie soll ich das jetzt erklären? Wir sind ja alle, also vieles, was wir machen, machen wir ja auch, weil eine Belohnung kommt oder eine Anerkennung, ja. Also das ist ja egal, ob es in der Arbeit ist, im Freundeskreis. Wir Menschen brauchen ja einfach Anerkennung und auch das Gefühl, gemocht zu werden. Also einfach positive Gefühle und die entstehen eben auch im Belohnungszentrum, im Gehirn. Wenn wir jetzt irgendwas machen, was total schön ist, dann werden Botenstoffe ausgeschüttet im Gehirn und jetzt speziell jetzt, wenn es um Sucht geht, geht es auch um den Botenstoff Dopamin, der eben entsteht, wenn wir schöne Dinge machen und uns wohlfühlen. So, was macht der Alkohol? Große Mengen Alkohol führen dazu, dass mehr Dopamin ausgeschüttet werden im Gehirn. Über die Zeit entwickeln sich mehr Rezeptoren, also es ist mehr Dopamin da, da entwickeln sich Rezeptoren an den Sinneszellen, die dieses Dopamin eben aufnehmen. Und das Dopamin führt eben dazu, dass man sich wohlfühlt. Ja. Das ist das, was eigentlich jeder ja auch kennt, das berühmte Glas Wein. Das wird getrunken, weil der erste Effekt beim Trinken ja ein angenehmer ist, so ein angenehmes Gefühl. Ja. Und das entsteht eben beim Trinken, also diese Dopaminausschüttung, die stärker ist bei Suchtmitteln, egal welche, bei allen Suchtmitteln, die eben stärker ist, als wenn man jetzt irgendwas Schönes macht. Ja. Also der Alkohol als Zellgift führt dazu, dass das Gefühl, das angenehme Gefühl, viel intensiver wahrgenommen wird als jetzt bei anderen Dingen, die auch schön sind. Und durch das regelmäßige Trinken wird hier eben der Dopaminhaushalt ja massiv verändert und zwar bleibend verändert. Es sind dann die Rezeptoren funktionieren anders und erwarten eben diese hohen Mengen Dopamin. Gleichzeitig führt es auch dazu, zu so einem Abschwächungseffekt. Also es braucht immer mehr Dopamin, um diese gleiche Wirkung auch erleben zu können. Deswegen steigern sich die Trinkmengen auch. Also, und ich finde es immer wichtig, sich das so zu überlegen oder klarzumachen. Alkohol verändert Strukturen in unserem Gehirn. Und auf die haben wir keinen Einfluss. Das passiert eben einfach. Also das kann man nicht selber kontrollieren. Ja, da haben wir keine Kontrolle drüber. Und da kommt jetzt eben auch das Suchtgedächtnis ins Spiel. Der Körper vergisst diese Erfahrungen nicht. Ja, es wird also Alkohol trinken, wird so verbunden mit dieser, ja, angenehmen Vorstellung, dass über diese Erinnerung eben auch die Sucht entsteht, ja, und das Suchtmittel immer weiter gebraucht wird. Und Sucht ist ja, vorher haben wir ganz kurz darüber gesprochen, ist Sucht eigentlich heilbar? Nein, Sucht ist nicht heilbar, auch wegen diesem Umstand, wegen dieser Veränderung im Gehirn, weil die bleibt. Es kann also jemand aufhören zu trinken, jahrelang abstinent sein. Und allgemein wird man ja dann sagen, na ja, jetzt hat man jahrelang nicht getrunken, das ist doch jetzt kein Problem mehr, wenn ich jetzt mal ein Glas Wein wieder trinke. Das sollte doch nichts ausmachen. Tatsächlich ist es leider nicht so, weil das nennt man eben Suchtgedächtnis. Das ist immer noch aktiv, ja. Da kommt eine kleine Menge Alkohol an und sofort springen diese alten Strukturen wieder an und das Verlangen nach mehr Alkohol ist
Oh,
wieder da.
Wahnsinn. Ja, das ist
Also
wirklich.
das ist so eine, ja, neurophysiologische Erklärung auch
Ja.
für den Punkt, wie entsteht denn eine Sucht. Also das ist nicht veränderbar, diese, ja, Veränderungen im Gehirn, die sind nicht. Das kann man nicht mehr weglernen, ja. Man kann dann, wenn man eben sagt, ich höre auf zu trinken, ich will das nicht mehr, dann kann man lernen, damit umzugehen. Deswegen ist es wichtig, da auch Bescheid zu wissen. Also man kann natürlich ohne Alkohol leben, lernen, aber es ist nicht so, dass es jetzt eine klassische Heilung gibt, indem man sagen kann, das wird nie mehr ein Problem und irgendwann kann man wieder kontrolliert trinken. Leider nicht.
Ist das dann dieser diese Geschichte mit Rotwein in der Bolognese-Soße und springt die Erinnerung quasi wieder an im Gehirn?
Ja, genau, das hängt damit zusammen. Ja, also deswegen ist es so, dass in allen Suchttherapien eben auch vermittelt wird, es geht um eine totale Abstinenz. Also das wäre nicht so, wenn das nicht so notwendig wäre, aber es ist tatsächlich so. Also wenn jemand, ich sage mal, diese Schwelle überschritten hat und abhängig geworden ist, dann kann man mit der Abhängigkeit leben, aber man muss eben lernen, ja, damit zu leben und diese, sagen wir mal, Triggersituationen vielleicht für sich auch kennen, die Situationen, wo einfach das Verlangen plötzlich wieder da sein kann. Nach 20 Jahren Abstinenz kann das sein. Also da gibt es keine Zeiträume, keine sicheren, ja.
Hey. Also ich halte mal fest, es kann jeden von uns treffen. Das hat nichts mit fehlender Willenskraft oder mit man lässt sich hängen oder gehen zu tun. Jeden von uns kann diese Sucht betreffen. Ich nehme an, dann spielen noch gewisse Faktoren wie vielleicht Lebensumstände eine Rolle, wenn man diesen, ich sage jetzt mal, kleinen Nebel, den man vielleicht beim ersten Mal hat, wenn man ein Glas Weinchen trinkt, das Dopamin wird ausgeschüttet und dann wird es halt immer mehr. Grundsätzlich, jeder von uns kann betroffen sein. Wir sind jetzt eigentlich mittendrin in der Therapiegeschichte, würde ich mal sagen. Dennoch einen kurzen Schritt noch zurück. Die Warnsignale, die man selber vielleicht erkennen könnte oder die andere, weil das ist ja auch so eine Gratwanderung. Sagst du jetzt deiner Freundin, die irgendwie sich am Wochenende immer mal, ich spreche jetzt immer nur von dem Glas Wein, natürlich ne, geht es auch um Mengen, aber sagt man dann irgendwann, Mensch, ich finde, du trinkst ganz schön viel, es ist schon ein schwieriges Thema, aber vielleicht für jeden selber, was sind so erste Warnsignale, wo man sich überlegen sollte, trete ich vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse. Was würdest du sagen?
Ja, wenn ich selber denke, oh, das ist jetzt doch ein bisschen viel. Also wenn so erste Gedanken kommen, es ist zu viel. Im Freundeskreis oder so sicher, wenn jemand eben viel trinkt, dann fällt das schon auf. Wobei, ja, also ich würde mal sagen, ansprechen ist immer gut. Es ist immer gut, ja. Jemand ansprechen drauf, du, mir fällt auf das. Ja. Also es ist auch, wenn ich so an die Betroffenen denke, mit denen ich gesprochen habe, dann kommt schon sehr oft, nein, das hat niemand gemerkt. Nein, das ist niemand aufgefallen, mein Trinken. Es hat nie jemand was gesagt. Also es ist nichts aufgefallen und es hat niemals jemand was gesagt. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge, gell? Und also ansprechen, finde ich, ist grundsätzlich immer gut, ja.
Ja, da muss man irgendwie den richtigen Weg finden. Und wenn man sich auch einen Anranzer abholt von der Freundin, weil die sich auf den Schlips getreten fühlt, aber vielleicht setzt das bei demjenigen so einen kleinen Gedanken ja, frei und man kann das Thema vielleicht zusammen angehen. Ein Thema noch kurz, Co-Abhängigkeit. Also wenn man jetzt wirklich sagt, der Partner zum Beispiel, der Mann, die Ehefrau ist wirklich richtig alkoholabhängig. Was ist eine Co-Abhängigkeit genau? Da habe ich viel von gelesen irgendwie in Vorbereitung.
Also wenn jemand abhängig ist oder abhängig wird, dann kriegt ja der Partner oder die Partnerin das mit. Wie gesagt, es ist ja eine schleichende Entwicklung und die meisten Partner versuchen ja zu helfen. Also zu helfen eben, dass weniger getrunken wird, dass einfach das Problem nicht so groß, wird, tun alles Mögliche, sprechen den Partner an, und vielleicht entwickelt sich dann oder sehr häufig eben so ein Verhalten, dass dann der Alkohol in der Wohnung auch gesucht wird oder ja, weggenommen wird. Oder wenn man verabredet wäre mit Freunden und der Betroffene ist dann betrunken, dass man den Freunden gegenüber dann vielleicht auch eine Ausrede findet, ja, wir können heute nicht, weil dies und das ist. Also um die Sucht herum, zum einen versuchen eben die Angehörigen, ja, dafür zu sorgen, dass eben weniger getrunken wird und andererseits wird die Sucht nach außen aber auch entschuldigt. Das ist so ein Prozess, der auch schleichend über die Jahre entsteht. Ja, und da spricht man dann von Co-Abhängigkeit.
Wenn du das so sagst, mir fallen verschiedene Bilder tatsächlich ein, wie Sucht eben aussehen kann. Also das ist ja nicht, ich aus meiner Schulzeit, eine Schulfreundin aus der Grundschule, das sind Bilder, die habe ich immer noch im Kopf. Der Vater war schwer alkoholabhängig und das äußerte sich tatsächlich, wenn wir dort nachmittags gespielt haben, dann saß der vollkommen betrunken, würde ich jetzt mal als Erwachsene sagen. Also vollkommen anders als ich andere Väter kannte, sage ich mal, auf dem Sofa und war laut und aber Sucht ist eben auch was ganz anderes, ja. Also diese verschiedenen Bilder, diese vielen Facetten von Alkoholsucht, das ist ja auch wichtig. Also alkoholkrank ist nicht nur der, der vollkommen blau am Nachmittag unter der Woche auf dem Sofa sitzt, ne? So wichtig,
Nee.
dass man das erkennt, ne?
Ja, also da ist es offensichtlich und fällt auf, aber ganz oft ist Sucht sehr, sehr unauffällig. Es wird vielleicht nur zu Hause getrunken, vielleicht auch nur am Abend getrunken. So viele Menschen, ich sag mal, funktionieren im Alltag ganz gut, die Arbeit funktioniert, es nach außen hin ist oft alles in Ordnung und trotzdem ist die Sucht da. Also es ist nicht immer sichtbar. Ja, von dem her ist das auch schwierig zu erkennen. Manchmal Außenstehende können das gar nicht immer erkennen, dass es jetzt da auch um eine Sucht geht. Aber ich denke, in der Familie, da ist es schon irgendwann deutlich. Ja. Und ja, Angehörige, also da ist sehr viel Leid auch bei den Angehörigen, weil man ja wirklich hilflos ist. Es ist eine Krankheit, die einen völlig hilflos macht, wenn man daneben steht, weil der Betroffene ja nicht einfach nur aufhören kann und vielleicht auch gar nicht so weit ist, dass er aufhören will. Und selber leidet man und entwickelt eben über die Jahre einen Versuch, mit dieser Krankheit eben auch klarzukommen.
Deswegen lass uns mal jetzt in die Richtung gehen, vielleicht Veränderung, Hoffnung, Heilung, hast du schon gesagt, so nennt man es auf gar keinen Fall, weil du bist nie geheilt. Ja, du bist immer, ich sage mal so, das ist dieser klassische trockene Alkoholiker.
Ja.
Krankheit hast du immer. Genau, KPB, Fachambulanz, habe ich vorhin schon gesagt, klientenzentrierte Problemberatung. Das heißt, es geht um den Menschen, der eben suchtkrank ist, Alkohol. ist in dem Fall. Wie läuft sowas ab? Ich sag mal, ich bin jetzt Ehefrau zum Beispiel und merke, oh, irgendwas ist da. Ich habe ein komisches Gefühl, da passiert was mit meinem Mann oder da könnte irgendwas nicht in Ordnung sein. Greife ich zum Hörer, rufe euch an und spreche einfach erstmal mit euch. Oder wie genau funktioniert es?
Also wir wünschen uns immer, dass der Betroffene anruft. Aber natürlich kann der Angehörige anrufen. Wir können dann auch eine Beratung machen für den Angehörigen, in Ausnahmen. Also bei uns ist es jetzt eher so, der Betroffene soll anrufen. Das ist ja so ein erster wichtiger Schritt, nämlich anrufen in einer Suchteinrichtung ist ein erster ganz wichtiger Schritt. Wir machen einen Termin aus. Es kommt zu einem ersten Gespräch. Ja, wo es dann eben darum geht, was ist das Problem? Also, und da können aber Angehörige sehr gerne mitkommen. Und natürlich gibt es auch jetzt rein für die Angehörigen Beratungsgespräche.
Ja, du sagst es. Also wenn man den Schritt schon mal erreicht hat, dass man selbst ein Bewusstsein dafür bekommen hat, dass irgendwas nicht ganz
Ja.
richtig läuft und dann bei euch ist. Deswegen, vielleicht können wir so ein bisschen die Hemmschwelle und die Angst davor nehmen, mit so einer Beratungsstelle in Kontakt zu treten, indem du mal sagst, was erwartet denn eigentlich dann die ja suchtkranken Menschen, diejenigen, die vielleicht alkoholabhängig sind? Was erwarten die bei euch?
Was erwarten die bei uns? Also sie werden erstmal sehr freundlich begrüßt. Es ist tatsächlich so, wir versuchen, ohne große Wartezeiten Termine anbieten zu können, weil die Motivation ist ein Prozess und kein endloser Zustand. Also jemand ist jetzt motiviert, will mit dem Trinken aufhören, sieht für sich ein, so kann es nicht weitergehen, ruft bei uns an. Und wenn man jetzt noch Wochen und Monate lang auf einen Termin warten müsste, ist die Motivation schon vielleicht schon wieder weg. Also wir versuchen tatsächlich wirklich schnell diese ersten Termine, die Aufnahme möglich zu machen. Und ja, dann hören wir uns erstmal an, was uns jemand erzählen möchte. Also, wo steht jemand? Was hat dazu geführt, dass man angerufen hat und jetzt hier ist? Also, so kommen wir in ein Gespräch und in der Regel ergibt sich da schon die ganze Tragweite von dem Problem. Ja, es ist erstmal einfach ein Gespräch. Wir sind da, wir hören zu, wir stellen eben Fragen auch und natürlich ist es nicht. Also bei der Sucht muss man sich eben auch klar machen, geht es immer um eine hohe Ambivalenz. Also der, der suchtkrank ist, will einerseits aufhören, andererseits will er es auch nicht. Also das ist durchaus ein schwankender Prozess. Ich will aufhören, ich kann nicht aufhören. Ja, also das ist nichts Statisches, einmal motiviert und dann funktioniert das Ganze, sondern das ist eben auch ein Prozess. Ja, diese Seite zu stärken, diese Seite, ich will nicht mehr trinken, die versuchen wir zu stärken. Deswegen steht am Anfang immer bei uns ein Entzug. Das heißt wirklich, also die Leute müssen nicht abstinent zu uns kommen, sondern die kommen eben so, wie sie kommen, durchaus auch alkoholisiert. Und wenn es aber so ist, dass jemand tatsächlich eine Behandlung will, dann geht es erstmal um den körperlichen Entzug, der eben in der Klinik stattfinden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen auch bei uns in der Ambulanz ärztlich betreut. Das ist dann ein ambulanter Entzug, bei dem er eben tägliche Arzttermine hat. Ja, also das ist so der Anfang. Der Anfang ist immer der körperliche Entzug. Der geht je nachdem 1 bis 2 Wochen. Und dann ist man körperlich sozusagen entzogen vom Alkohol. Ja, der Körper braucht ihn dann nicht mehr.
Ich könnte mir vorstellen, Claudia, dass genau da die erste Angst liegt. Und ambulant kann ich mir das zum Beispiel ganz schwer vorstellen. Kannst du da so ein bisschen die Angst nehmen oder sagst du, nee, das ist echt hart, aber wenn man es will, muss man da durch und dann schafft man es auch.
Also da muss man halt einfach schauen, wie ist es bei demjenigen.
Ihr
Der
erlebt
Entzug,
wahrscheinlich alles, oder? Da liegt man
ja.
heute.
Wobei, wenn zu erwarten ist, dass es ein sehr schwerwiegender Entzug wird, dann wird der auch in der Klinik stattfinden, weil da einfach auch mehr Schutzmöglichkeiten sind, ja, und jemand ja auch immer gesehen wird. Ein ambulanter Entzug ist dann nicht möglich und dann machen wir den auch nicht. Aber wenn jetzt zu erwarten ist, dass die Entzugserscheinungen moderat sind, man kann auch tun wir auch mit Medikamenten, die Entzugserscheinungen abmildern. Also ja, ich glaube, das verläuft in der Regel wirklich, ja, ganz gut.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die große Angst davor bei den Betroffenen besteht, sich mit sich selber und vielleicht seinen dunklen Seiten dann auseinandersetzen zu müssen, weil liegt da immer ein schlimmes Ereignis, irgendwas hinter?
Es liegt immer was dahinter. Das muss jetzt nicht das eine schlimme Erlebnis sein, aber vielleicht erkläre ich jetzt ein psychologisches Modell, das eben eine Suchterkrankung, die Entstehung auch ganz gut eigentlich erklärt, nämlich das Stress-Vulnerabilitätsmodell, sage ich mal. Ganz kurz zusammengefasst geht es da darum, dass jeder Mensch ja eine Verletzlichkeit oder eben auch eine Stärke mitbringt. Also wir wachsen auf in der Familie, wir haben genetische Voraussetzungen, die sind bei jedem anders. Auch die Erlebnisse in der frühen Kindheit sind eben anders, können sehr positiv sein, aber da kann natürlich auch schon vieles passieren. Viele Erfahrungen, die vielleicht auch schwierig sind. Und das führt dazu, also die Verbindung von Genetik und frühen Erlebnissen zu so einer Grund, wenn man sich jetzt die Psyche vorstellt wie ein Fass, ja, dann hat dieses Fass einen Boden und eine gewisse Höhe. Das ist also so die Verletzlichkeit. Das heißt, da kann noch viel Luft drin sein, viel Platz in diesem Fass. Das kann aber auch schon in der frühen Kindheit schon ziemlich voll sein, ja. Also das beschreibt im Grunde so die Verletzlichkeit oder Anfälligkeit für spätere Erkrankungen und vielleicht auch so die Ressourcen, die man hat, die Resilienz, ja. Also die Fähigkeit, auch mit Problemen, Belastungen umzugehen. Das ist so das. Und das ist eben bei jedem Menschen anders. Das ist einfach so. Und jetzt kommt vielleicht später im Leben, kommen ja Stresserlebnisse, Frustrationen, Arbeitsplatzverlust, Trennungen, Scheidung, also einfach negative, belastende Erlebnisse dazu. Das ist so der zweite Teil, wo dann die innere Belastung weiter ansteigt. Und irgendwann, eben jetzt im Bilde von dem Fass, vielleicht auch der letzte Tropfen dann das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann entstehen psychische Krankheiten. Verschiedene psychische Krankheiten können so erklärt werden von der Entstehung her und eben auch die Sucht, ja, weil das Trinken dann immer wieder, ja, fast schon wie eine Ressource wirkt, zumindest eine Auszeit verschafft von den Problemen. Und das muss jetzt noch nicht mal das eine Problem sein. Das können viele sein, die im Laufe der Jahre sich ansammeln, Belastungen. Das kann natürlich aber auch der letzte Auslöser sein, ja, also eine Trennung zum Beispiel, ein Verlusterlebnis. Und das sind ja Dinge, das passiert jedem. Das kann jedem Menschen passieren und deswegen kann auch jeden eine Sucht eben treffen, ja.
Ah, sehr, sehr bildlich, sehr gut mit dem Fass. Und dann eben der Alkohol, der die Realität ein bisschen benebelt. Okay.
Ja.
Jetzt gehen wir von dem besten Fall aus, dass sich der oder die Betroffene bei euch gemeldet hat. Dann sagst du, am Anfang steht immer ein Entzug, dieser körperliche Entzug. Bis zu 2 Wochen dauert er eben, ambulant möglich unter gewissen Voraussetzungen, aber eben auch stationär. Und dann, ja, arbeitet ihr an der oder arbeitet ihr die Vergangenheit auf oder wie kann ich mir dann den weiteren Therapieverlauf vorstellen?
Also das Wesentlichste am Anfang wird noch gar nicht so sehr in die Vergangenheit geguckt, sondern in den ersten Wochen geht es eigentlich darum, für den Betroffenen bin ich abhängig. Das muss man sich ja erstmal eingestehen. Das ist die Basis eigentlich von jeder Therapie, sich einzugestehen, ich bin wohl wirklich abhängig. Das ist sehr, sehr bitter, das ist sehr schwer, sich das einzugestehen. Das will man halt einfach nicht sein, ja? Suchtkrank. Das ist eine Krankheit. Das will man nicht sein, aber es ist eben wahnsinnig wichtig, an den Punkt zu kommen, sich einzugestehen, dass es so ist. Und das kann schon mal dauern. Das ist nicht so einfach. Auch wenn man es vielleicht selber schon lange weiß und ahnt, aber so in der letzten Konsequenz sich eben einzugestehen, dass man krank ist, das hat schon noch mal eine andere Dimension. Man hat nicht nur viel getrunken, sondern man hat eine Krankheit entwickelt. Das ist wahnsinnig schwierig, das zu akzeptieren. Ja.
Das glaube ich in dieser Leistungsgesellschaft. Man muss ja wirklich ganz viel funktionieren und das kann ich mir vorstellen. Okay, und dann, also das Eingestehen ist das eine, dann sind wir großen Schritt weiter und dann geht es in, ja, in die Therapie. Wie geht die vonstatten? Wie lang kann so eine Therapie dauern?
Also bei uns dauert sie, sind zwei Phasen. Die ersten 3 Monate, ja, ist so eine Motivationsbehandlung, wo es eben um die Motivation auch darum geht, die Motivation zu stabilisieren. Ja, ich will nicht mehr trinken, ich will jetzt diesen Weg gehen. Und dann die eigentliche Reha, dann nochmal 6, 7 Monate, also 10 Monate ungefähr ist man bei uns in der ambulanten Therapie. Das ist lange. Warum ist das so lange? Weil es einfach ein langer und schwerer Prozess auch ist. Also was heißt schwer? Aber der Prozess ist lange, sich das einzugestehen. Und dann ist ja auch wichtig, viele, ja, Situationen zu erleben, wo man vielleicht früher getrunken hätte. Also diese Situationen erkennen. Und wie gehe ich damit um? Also das kann zum Beispiel anfangen, jemand hat aufgehört zu trinken und jetzt steht in der Familie ein großer, runder Geburtstag oder so an. Ja. Feier, eine Feierlichkeit, in der halt dann auch Alkohol getrunken wird. Also das ist mal, das sind so Punkte, über die wird am Anfang auch gesprochen. Wie gehe ich damit um? Gehe ich überhaupt hin? Wenn ich hingehe, wie mache ich das? Ja, wie komme ich damit zurecht, wenn alle um mich rum dann mit einem Sektglas dastehen? Das sind schon mal so ganz praktische Themen, über die man spricht in so einer Therapie, gerade am Anfang. Und dann geht es schon auch darum, eben ja, herauszufinden, in welchen Situationen, wie fing denn das Ganze an, in welchen Situationen hat man getrunken, wie hat man sich dabei gefühlt. Also das ist auch so ganz elementar, ja, diese ersten Wirkungen, weil getrunken wird ja, weil man eine Wirkung sucht, erwartet, ja. Und das versuchen wir erstmal rauszufinden.
Aber Claudia, wir halten mal eins fest. Also so ein Entzug und das Angehen dieser Erkrankung, Alkoholismus, das ist echt kein Spaziergang, ne? Auch wenn man euch an seiner Seite hat, man braucht da wahrscheinlich ganz viel Mut erstmal, um das anzugehen und auch ganz viel Disziplin, oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, letztlich braucht man einen gewissen Leidensdruck. Also man muss, glaube ich, schon an dem Punkt angekommen sein, wo man sagt, so, ich will das jetzt verändern. Also anders wird es wirklich schwer. Und da gibt es ja immer verschiedene Erlebnisse auch, die dazu führen, dass der Leidensdruck eben, ja, steigt oder stärker wird. Zum Beispiel jetzt Angehörige, ja, die sagen, du, ich sehe, dass du krank bist und ein Problem hast, aber ich kann da jetzt nicht mehr mitgehen. Wenn du es nicht schaffst, aufzuhören, dann ziehe ich aus. Zum Beispiel, ja. Das kann dazu führen, dass der Betroffene sagt, ja, also das will ich ja auf gar keinen Fall. Oder in der Arbeit gibt es Probleme, eine Abmahnung durch einen Arbeitgeber, weil man vielleicht mit einer Restfahne in der Arbeit war oder eben alkoholisiert aufgefallen ist am Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz ist in Gefahr. Das kann auch so ein Punkt sein, an den jemand kommt, wo er sagt, ich muss jetzt aufhören. Oder sehr, sehr häufig, das haben wir, sehen wir sehr, sehr oft, Führerscheinentzug. Der Führerschein ist ein wahnsinniges Feld, ja, also der ist einfach wichtig für jeden. Und wenn der Führerschein aufgrund von einer Alkoholfahrt entzogen wird und dann für über ein Jahr weg ist, und dann gibt es auch hohe Hürden, den wiederzuerlangen, das ist nicht so einfach. Da muss man dann auch ab einer bestimmten Promillezahl muss man dann auch eine Abstinenz nachweisen, sprich Abstinenzkontrollen eben durchführen. Also wenn man den wieder haben will, muss man bestimmte Dinge tun. Also Führerschein ist oft so ein Punkt, dass jemand sagt, also es geht einfach nicht mehr. Also der Leidensdruck, ein gewisser Leidensdruck muss da sein, sonst wird es echt schwierig.
Oh
Ja.
ja. Ich würde gerne einen ganz wichtigen Punkt nochmal ansprechen, und zwar ist das Prävention. Wenn mein ältester Sohn ist 18 und wir wohnen sehr, sehr ländlich und dörflich, und es gibt so einen lustigen Spruch, ja, der besagt, wenn du in der Stadt als Teenager vollbereit bist, bist du auf dem Dorf noch der Fahrer. Also das beschreibt so die Situation, wie man, finde ich, auf dem Dorf auch mit dem Konsum von Alkohol auch bei Jugendlichen umgeht. Was kann ich als Eltern tun, ja, um mein Kind da auf den, also man darf ja auch nichts verteufeln. Was kann ich tun? Präventiv mit meinem Kind vielleicht dieses Thema anzugehen.
Ja, drüber, wie immer, drüber sprechen. Aber natürlich ist es so, dass die jungen Menschen auch ausprobieren müssen und ihren Weg, ihren Umgang damit auch finden müssen. Sicher kann man auch Regeln miteinander besprechen. Ja, also wenn du mit dem Auto fährst, dann wird nicht getrunken. Ja, also, aber das ist schon, und was kann man sonst tun? Ja, sein Kind zu einem selbstbewussten, selbstbestimmten Menschen, auf den Weg hin begleiten. Ja, ich glaube, das ist das Beste, was man als Eltern eben machen kann. Und dann ist, da sind wir wieder bei diesem Bild mit dem Fass, ja, dann ist das Fass in einem guten Zustand und kommt schon mit diesen Verlockungen, die man halt kennenlernt, dann auch zurecht.
Das
Also
passt
mal
gut.
jetzt ganz allgemein gesprochen,
Genau.
ja.
Ja. Dieses Fass, das ist wirklich gut, dass du gesagt hast, der Boden, der ist unten und was sich im Laufe des Lebens so reinfüllt in dieses Fass. Und ganz unterschiedlich, die Füllhöhe ist ganz unterschiedlich, ja.
Ja, genau. Aber ich denke, da gibt es, ja, also im Gespräch bleiben. Ich denke, das ist das
Genau.
Wichtigste, ja.
Vielleicht auch, also was ich erlebe, Schulen, Vereine, dass die ja schon stark in diese Suchtprävention mit eingebunden sind. Da gibt es überall mal eine Unterrichtseinheit oder mal, ich finde das eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache.
Ja,
Muss
da wird
ich
schon
sagen.
auch sehr viel getan, ja.
Genau. Eine Frage, die ich dir gern zum Schluss noch stellen würde. Und zwar, ach so, genau. Wenn Sucht sprechen könnte, ja, was würde sie dem Betroffenen versprechen und was würde sie gleichzeitig verschweigen? Vielleicht gibt das so einen kleinen Einblick an all diejenigen, die nicht betroffen sind, aber ich hoffe, es gibt ein bisschen Verständnis.
Ja, vielleicht wird sie sagen, hey, komm, ich bin dein bester Freund, der einzige Freund, ich bin einfach für dich da. Und verschweigen würde sie, und gleichzeitig bin ich dein größter Feind und mach dich fertig.
Und das ist das Verschweigen eben. Ich finde es ein ganz emotionales Thema, weil, wie du schon sagtest, jeder ist irgendwie in der Gefahr, auch alkoholabhängig zu werden oder jeder kann es grundsätzlich werden. Und es ist eben eine Sache, ja, die ganz schwer anzusprechen ist, wie ich finde. Haben wir irgendwas vergessen, Claudia? Sagst du, das ist ein Punkt, den müssen wir unbedingt noch erwähnen? Das ist ganz, ganz wichtig, um das Thema anzugehen. Oder haben wir einen groben Überblick gegeben?
Jetzt haben wir ja, glaube ich, wirklich vieles angesprochen. Also vielleicht, was mir noch wichtig ist, auch zum Schluss zu sagen, ja, Sucht ist eine schwere Erkrankung, aber man ist nicht alleine. Ja? Der Betroffene ist nicht alleine. Es sind erstens mal ganz, ganz viele betroffen. Und in der Therapie lernt man ja auch andere Betroffene kennen, tauscht sich aus und erfährt eben auch, dass ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Das ist schon mal, ja, sehr wichtig und kann sehr unterstützend sein. Es ist sicherlich ein schwieriger Weg, aber es ist ein guter Weg. Ja? Man kommt aus einer Sucht kann man rauskommen. Es gibt Hilfe, das ist das, was ich sagen will. Es gibt Hilfe und es ist gut, wenn man diese Hilfe sucht und in Anspruch nimmt und ja, einfach sein Leben auch verändern kann.
Das war ein schönes Schlusswort, Claudia. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei mir warst oder bei uns warst und ja, uns aufgeklärt hast nochmal zu dem Thema. Ich würde mal sagen, sämtliche Links, Hilfestellung, alles, was wir noch so zusammensuchen können, packen wir hier unter diesen Podcast. Dann könnt ihr reinklicken, könnt euch erstmal ein eigenes Bild machen, euch Hilfe suchen, ob ihr Angehöriger seid oder eben vielleicht auch selbst Betroffene oder noch gar nicht wisst, ob ihr überhaupt betroffen seid. Auch da packen wir so ein paar Links unter den Podcast. Ja, und dann würde ich mal sagen, eine schöne Restwoche und vielen Dank fürs Zuhören. Und danke dir, Claudia Ostermeier.
Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, dass wir uns austauschen konnten.
Einen schönen Tag. Ciao.
Ciao.